Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Ich hatte kurz gedacht, dass du meine Abwesenheit durch Corona genutzt hast, um hier klare Verhältnisse zu schaffen, dass du die Show endlich für dich allein hast.
Ich habe dich vermisst hier.
Ah, ja, das kann jetzt jeder sagen.
Ich möchte diese Show
nicht alleine. Aber das
Show
mit der Karte. Alleine.
Okay. Na, pass auf, aber das nächste Mal.
Ja.
Ja. Ruf mich doch einfach an. Ich bin doch schon hier drin.
Ja.
Dann schreibe ich dich ins System als Gast.
Nee, das möchte ich nicht. Sorry, aber als Gast, ich moderiere hier nicht als Gast.
Aber, ja? Mikrofon, Co-Mod.
Genau, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied und ich finde, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Ostergeschenk war auch, so nach dem Motto, ich darf es mal frei oder so, ne? Ja. Aber das lasse ich mit mir hier nicht machen.
Also, apropos.
Das ist, ja.
Wir wünschen Ihnen natürlich erstmal gesegnetes Osterfest.
Ja? Genau.
Frohes Eier verstecken und finden und dann auch essen.
Ja, und man muss doch sagen, bei gesegnetes Osterfest, da vermisst man doch den Herrn Wojtyla ganz besonders, oder?
Ja, absolut.
Ja.
Und noch ein kleiner Tipp, so von Elternteil zu Elternteil.
Ach.
Achten Sie bei dem Verzehr von Schokosüßigkeiten zu Ostern unbedingt auf die Marke und googeln Sie mal ein bisschen, was denn da zurzeit so los ist. Nicht, dass Sie falsche Sachen verfüttern und dann auf einmal Salmonellen in der Butze
haben. Ja, es gab eine große Rückrufaktion von Kindern. Ja, das stimmt.
Da wurde ein ganzes Werk zugemacht und es gibt europaweit Fälle. Ich will ja keinem schlechte Laune machen, aber sicher ist sicher.
Ich will auch keinem schlechte Laune machen, aber ich war gestern noch bei Kaufland einkaufen.
War günstig, ja?
Ohne Witz. Also erstens stand draußen Ostersüßigkeiten 20% Rabatt und unten drunter für Dumme, Sie sparen 20%, stand wirklich auf dem gleichen Plakat. Wo ich gedacht habe, ach so.
Das ist ja dann doppelt.
Ich spare ja 20%, da habe ich ja 40% Gewinn gemacht. Und es gab aber noch eine große Palette noch Waren von Kindern von dem entsprechenden Datum. 21.8. war, glaube ich, das Datum, wo viele Produkte, wobei ich muss sagen, jetzt an dieser Stelle, die Firma hat sich natürlich total vorbildlich verhalten. Wenn man irgendwie eine Lieferung kriegt von Eiern, wo man nicht weiß, ob da Salmonellen drin sind, denen ist ja richtig was auch entgangen jetzt an Verkauf, dass die allen Bescheid gesagt haben, finde ich total richtig. Ja, wir wollen jetzt gar nichts gegen diese Firma sagen, aber vielleicht sollte man es bei Edeka dann nicht reduziert im Display haben.
Ja.
Finde ich jetzt so. Aber hey, ich habe es dann natürlich trotzdem gekauft, weil ich habe 20% gespart.
Ja, man muss Prioritäten mal setzen.
Ja, genau, das finde ich.
Wenn du aufs Klo musst, sag einfach rechtzeitig
Danke,
Bescheid, dann legen wir dir ein Mikro rein.
Ich habe einfach einen Eimer befestigt. Möchtest du ein Schoko-Ei?
Nee. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ei ist nicht unser Thema heute, sondern Kreuz. Und was wir zum Thema Kreuz mit Ihnen vorhaben, hier heute am geheiligten Ostersonntag, das erfahren Sie gleich.
Ah, vielleicht. Schauen wir mal.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Kreuz.
Und wir sprechen über eines der wenigen Tiere in Deutschland, vor dem man sich vielleicht wirklich in Acht nehmen sollte, nämlich die Kreuzotter und die Frage, ob sie wirklich so gefährlich ist wie ihr Ruf.
Kreuzfahrtschiffe werden, Achtung, klimaneutral. Wie viel dran ist an dieser kühnen Behauptung, das wollen wir heute klären.
Und es gibt Kritik an der Vergabepraxis des Bundesverdienstkreuzes. Darüber sprechen wir gleich. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja eins nach diesem Interview.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden 2 auf 1.
Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute ist Kreuz.
Eine der größten Ehren der Bundesrepublik Deutschland ist der Erhalt des Bundesverdienstkreuzes. Da sollte man meinen, dass nur wenigen Menschen diese Ehre zuteil wird und sehr genau ausgewählt wird, wem es denn überreicht wird. Umso erstaunlicher, dass in jeder Legislaturperiode mehrere Bundestagsabgeordnete das Bundesverdienstkreuz überreicht bekommen. Eine Praxis, die vielen seltsam anmutet, zum Beispiel Jan Korte. Er sitzt für die Partei Die Linke im Bundestag und seine Kritik wollen wir jetzt mal mit ihm besprechen. Wunderschönen guten Morgen, Herr Korte.
Ja, moin, frohe Ostern.
Moin, moin und frohe Ostern. Also die Politik zeichnet sich selbst aus. Das ist sozusagen so die Idee, die Ihnen, glaube ich, ein bisschen aufstößt, oder?
Ja gut, das halte ich nun wirklich für selten behämmert, dass ausgerechnet sich die politische Elite, wenn man so will, gegenseitig in Orden umhängt. Zumal du als Abgeordneter, du verdienst wirklich sehr viel Schotter für die Arbeit, die du machst, du hast große Privilegien. Da muss man sich jetzt auch noch gegenseitig irgendwie Orden um den Hals binden.
Ja, jetzt könnten natürlich böse Zungen sagen, Mensch, der Jan Korte sagt sich, alle kriegen eins, nur ich nicht, deswegen ist der sauer.
Ja gut, das wäre wirklich berechtigt, wenn ich eins bekommen würde. Das ist auch unumstritten. Aber ich würde es ja auch nicht annehmen und ich glaube, meine Fraktion würde mir auch nicht vorschlagen.
Herr Korte, mal ganz kurz zur Praxis. Wer darf denn Kandidatinnen für das Bundesverdienstkreuz überhaupt vorschlagen? Könnte ich das als Bürger tun? Nö, ne?
Ja, doch, du könntest es tun. Also es gibt da zwei Ebenen. Man kann in dem Bundesland, in dem man lebt, schreibst einen Brief, hier mein Nachbar, cooler Typ, macht coole Sachen, was weiß ich, Osterfeuer und macht hier Dorffeste, was weiß ich. Und dann schreibst du an die Staatskanzlei. Aha. Die prüfen das dann, als sozusagen die formalen Voraussetzungen gegeben sind, dass das also ein Bürger aus dem Bundesland ist. Und die wiederum schicken das dann an die, wie soll ich es nennen, an die Ordenumhängabteilung im Bundeskriminalamt. Und die prüfen das dann natürlich nochmal in besonderer Weise. Und dann kann man das bekommen. Und das wird dann in den Ländern, glaube ich, meistens so, was weiß ich, so Innenminister, Landräte oder der Ministerpräsident, hängt einem das um. Das ist die eine Seite. Und dagegen ist ja zunächst mal nichts zu sagen, wenn man da vernünftig, was weiß ich, so Bürgermeister, die was gegen rechts machen und so. Ich finde, die sollten ruhig einen Orden bekommen. Und die Praxis, um die es uns geht, ist halt die, dass man nach Proporz, also nach der Größe der Fraktion, irgendwie aktuelle Abgeordnete oder ehemalige Abgeordnete auszeichnen kann. Und das kann man ja mal schlicht einfach mal schön sein lassen.
Okay, das ist sozusagen, also man würde alles behalten und nur diese extra Abgeordneten auszeichnen. Jetzt könnte man aber natürlich auch sagen, aber das sind doch Leute, die sich jetzt, selbst wenn sie eine andere politische Meinung haben als ihr zum Beispiel, doch immerhin durch ihre Arbeit im Bundestag, im Parlament verdient gemacht haben in Deutschland. Also ich beklage ja zum Beispiel immer, dass viele Leute denken, Politiker sind faul und egal, ob mir gefallen, was die machen oder nicht, die meisten machen jedenfalls sehr viel, ne?
Ja, das stimmt. Ein paar Faule gibt es natürlich auch. Ja. Redaktion auch. Aber die meisten machen natürlich schon da vernünftig ihre Arbeit. Nur, ich habe das ja gesagt, wir verdienen Geld, wir bekommen eine hohe Diät von fast 10.000 Euro. Das kann doch nicht sein, da muss man doch nicht noch einen Orden umgehangen bekommen. Man ist schon.
Okay, ist kein Ehrenamt, verstehe ich. Ja.
Was soll das denn? Das ist doch echt lächerlich.
Gibt es denn überhaupt Politikerinnen und Politiker, die aus Ihrer Sicht ein Bundesverdienstkreuz bekommen sollten oder verdient hätten?
Ja, du, da denke ich, also sämtliche Mitglieder meiner Fraktion, finde ich, verdient. Aber nein, ich finde, das braucht gar kein Politiker. Was soll das denn bitte? Also wir haben davon auch erst einmal in den letzten 20 Jahren Gebrauch gemacht. Und das ging an Ihre Kollegin Luke Jochensen, die ehemalige Chefredakteurin vom Hessischen Rundfunk, die ja damals auch als eine der ersten Frau diese Position hatte und eine extrem kritisch linksliberale Programmatik dort verfolgt hat. Und da haben wir das einmal vorgeschlagen. Und ansonsten, also um mal ein positives Beispiel zu nennen, wer es, finde ich, zum Beispiel sehr verdient hat, das war zum Beispiel Beate Klaasfeld. Das war unser Freund, man muss es so sagen, Joachim Gauck, der das damals durchgesetzt hat, dass sie einen bekommt, also für ihren antifaschistischen Kampf, sowas, das hat eine hohe Symbolik, das unterstütze ich. Oder was weiß ich, so Ehrenamtler oder Initiativen jetzt, die Flüchtlingen helfen, die Spenden sammeln. Ich finde, solche Leute, da kannst du eine Anerkennung zollen, aber nicht, dass wir uns jetzt auch noch hier Orden im Bundestag umhängen. Also wirklich, das ist doch echt daneben.
Also, Orden ja, aber nicht unbedingt für Leute, die bezahlte Politiker sind, sagt Jan Korte, selber im Bundestag für die Partei Die Linke. Von uns kriegt er einen Sonderorden, weil er am Ostersonntag für ein Interview zur Verfügung steht.
Vielen herzlichen Dank. Verdienstorden.
Das ist einfach geil, ich freue mich.
Am Band, okay.
Ciao. Ciao. Schöne Ostern noch. Thema heute Vormittag ist Kreuz.
Es gibt wenige Unterschiede zwischen Deutschland und Australien. Aber ein Unterschied ist sicherlich, wenn man in Deutschland unterwegs ist, dann muss man in der Natur wenige Tiere fürchten. Also tödlich giftige Tiere gibt es gar nicht. Tiere, die einem zu schaffen machen könnten, zum Beispiel die Kreuzotter. Die gilt doch als das giftigste Tier bei uns. Ist das wirklich so? Und wie sollen wir uns verhalten, wenn wir eine sehen? Das wollen wir mit Biologe Dr. Mario Ludwig besprechen. Schönen guten Morgen.
Hallo, Herr Ludwig.
Guten Morgen. Frohe Ostern.
Ihnen auch, Herr Ludwig. Herr Ludwig, ist denn die Kreuzotter tatsächlich das giftigste Tier in Deutschland?
Nein, die Kreuzotter, das ist noch nicht mal die giftigste Schlange Deutschlands.
Ach.
Da ist die Aspiswipper, die ist da deutlich giftiger. Also das Gift von so einer Aspiswipper, das kann schon im Extremfall tödlich sein. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, die Chance auf so eine Aspiswipper zu treffen, die ist wirklich verschwindend gering. Aspiswippern, die kommen in Deutschland gerade mal so im südlichen Schwarzwald vor, sind sehr, sehr selten. Eine Kreuzotter dagegen, die ist in Deutschland eigentlich schön weit verbreitet.
Okay, und wie gefährlich ist die Kreuzotter, wenn sie schon auch nicht so gefährlich ist wie eine Aspiswipper? Müssen wir trotzdem Angst haben vor ihr?
Ein bisschen schon. Also der Biss von der Kreuzotter ist jetzt für einen erwachsenen Menschen sehr schmerzhaft, aber er ist nicht lebensgefährlich.
Mhm.
Das Gift selbst, das ist zwar stärker als von der Diamantklapperschlange, aber wenn so eine Kreuz oder so ein Verteidigungsbiss macht, dann wird nur eine sehr geringe Menge von diesem Gift abgegeben. Und in den letzten 50 Jahren, da gab es in Deutschland mit Kreuz oder gerade mal einen einzigen Todesfall, und das war eine ältere Dame, die hatte aber auch schon eine starke Vorerkrankung. Und dann muss man noch sagen, also eine Kreuzotter ist in der Regel sehr scheu. Wenn die einem Menschen begegnet, dann ergreift die in der Regel ganz schnell die Flucht.
Okay, also wenn man eine ältere Dame ist, man hat eine Vorerkrankung und man hat einen Hang dazu, sich mit Kreuzottern extrem anzulegen, dann hat man schlechte Karten, sonst geht's eigentlich.
Genau so sieht's aus.
Okay, kommen wir mal auf den Namen zurück. Der hat ja mit dem Aussehen zu tun, richtig, Herr Ludwig?
Ja, genau. Also auf dem Kopf von so einer Kreuzotter, das ist so eine Zeichnung, die erinnert an X. Und da kommt dann der Name Kreuzotter her. Es gibt aber auch noch so eine andere Interpretation, die sagt, die Kreuzotter hat auch so ein Zickzackmuster auf dem Rücken. Und vielleicht ist das für den Namen verantwortlich.
Okay, sehe ich das denn schon von Weitem? Also kann ich das auf 50 Meter erkennen, dass da ein Kreuz drauf ist und es dann doch keine Blindschleiche ist?
Du siehst die Schlange nicht mal auf 50 Meter.
Sagen wir mal auf 5, wenn man gute Augen hat. Auf 50 würde ich das nicht erkennen.
Okay, jetzt haben wir in der Recherche, ja, manchmal machen wir sowas, gehört von einer...
Sprich bitte für dich.
Von einer Kreuzotter der Meere. Was soll das denn sein? Ist das eine Schwimmschlange, eine Kreuzotter, die einfach auch gerne mal eine maritime Diät macht?
Nicht ganz. Also eine Kreuzotter der Meere, das ist jetzt ein Synonym für den giftigsten Fisch Deutschlands. Das ist ein Fisch, der kommt sowohl in der Nordsee als auch in der Ostsee vor. Das ist das Petermännchen. Petermännchen, das ist so ein 20 cm großer Fisch. Und der hat jeweils einen Giftstachel an der Rückenflosse und an den Kiemendeckeln. Und wenn er angegriffen wird, dann setzt er diese Giftstacheln eben zu seiner Verteidigung ein.
Okay. Aber Petermännchen klingt so nett.
Ja.
Ja, das klingt auch so nett, ist aber nicht so nett. Also schon viele Männchen sind mit so einem Petermännchen in Berührung gekommen. Und zwar beim Baden im flachen Wasser oder, was ja die Menschen auch gern machen, Wattwandern. Weil dummerweise halten sich diese Petermännchen im Sommer zum Laichen in den flachen Gewässern auf.
Au.
Und da kann man sie nicht gut entdecken, weil die sind so tief im Sand oder im Schlamm eingegraben, dass nur noch die Augen rausschauen.
Also,
das heißt, man kann leicht drauftreten und dann macht man natürlich mit diesen Giftstacheln eben eine nähere Bekanntheit.
Okay, würden Gummistiefeln ausreichen, um mich zu schützen? Und
allemal.
Ja, okay, und wenn ich jetzt aber dann barfuß drauflatsche, muss ich dann sterben?
Nein, also das Gift, das verursacht wirklich extrem starke Schmerzen. Also da gibt's Erbrechen, Fieber, kann einen allergischen Schock geben. Und es wird's noch unappetitlicher. Das Gewebe um die Wunde, das wird meistens so richtig rot, das schwillt an. In der Einstechstelle selbst, da stirbt das Gewebe ab. Und das sind Symptome, die können wirklich wochenlang andauern, die können monatelang andauern. Also Petermännchen, nicht gut.
Nicht gut. Und warum dann so ein netter Name? Warum heißt es nicht, keine Ahnung, Arschimännchen oder so?
Also man weiß es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich kommt dieser Name Petermännchen vom niederländischen Petermann. Und die holländischen Fischer, die haben also, wenn sie so ein Petermännchen gefangen haben und gesagt, oh Gott, das ist giftig, haben es wieder ins Meer zurückgeworfen und haben sie dann eben sozusagen als Opfergabe ihrem Schutzheiligen, das war natürlich Petrus, geweiht. Und da kommt wahrscheinlich der Name Petermännchen
her. Lieber Petermann, das kannst du hier zurückhaben, den Scheiß hier. Gut, also wir sprachen über die Kreuzotter und die Kreuzotter der Meere, das Petermännchen mit Biologe Dr. Mario Ludwig. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Ludwig. Tschüss.
Tschüss.
Sie hören 2 auf 1 am Ostersonntag. Unser Thema heute ist Kreuz.
Ja, wir kennen das alle. Zu viel sitzen bei der Arbeit, vor der Glotze, im Auto. Naja, in der Kombination mit zu wenig Bewegung, all das sorgt in regelmäßigen Abständen für Schmerzen im Kreuz. Da wäre es doch eigentlich zu erwarten, dass sich unser Kreuz mal den Umständen anpasst, oder? Ich meine, was ist denn los, Evolution? Hallo, aufwachen! Hat es angeblich auch. Also, nämlich mit der Industrialisierung. Das behauptet zumindest Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer, der wahrscheinlich nie Rückenschmerzen hat, oder?
Das Gute ist, habe ich wirklich nicht. Ist aber im Gespräch mit Patienten nicht hilfreich, weil die gucken dann irgendwie komisch und sagen, ach Gott, und halten mich dann auch nicht für kompetent.
Also erstmal schönen guten Morgen. Und dann ist es so, ich habe im Biologieunterricht gelernt, dass Evolution eben viele tausend Jahre dauert. Ganz kleine Schritte, ganz, ganz kleine Schritte. Und die Medizin will jetzt schon eine Evolution beim Kreuz seit der Industrialisierung festgestellt haben?
Ja, und zwar erst seit ganz kurzem. Es gibt eine charmante Untersuchung. Nein, Neustart. Also wir haben eine Wirbelsäule, so. Die Wirbelsäule ist gebogen. Die sieht aus wie die Feder bei einem Auto. Mhm. Ja? Also wenn du irgendwie auf deinen Podex fällst, dann...
Jetzt müsste ich wissen, wie eine Feder bei einem Auto aussieht.
Naja, sagen wir mal gewunden. Jedenfalls kein gerader Stab, sondern ein gewundener Stab.
Aha.
So. Gut. Und diese Feder kann eben etwas auffangen, etwas Druck auffangen. Das kann die Wirbelsäule auch. Okay. Die hat also so S-förmige, doppel-S-förmige Krümmungen und diese Krümmungen sind normal. Gut. Jetzt ist man bisher davon ausgegangen, Thema Evolution, dass die, man hat beobachtet, dass die Krümmung des modernen Menschen im Lendenwirbelsäulenbereich, also da, wo es immer weh tut, bei uns anders ist als beim Neandertaler. Das ist ja auch nicht überraschend. Der Neandertaler ist ja schon sehr viele hunderttausend Jahre nicht mehr da.
Ja.
Und diese Evolution sollte ja irgendwas tun. Und dann hat irgendeine schlaue Gruppe jetzt mal geguckt, gilt das denn für uns im Vergleich zum Neandertaler oder gilt das auch für Menschen vor 200 Jahren im Vergleich zum Neandertaler? Und dann hat man festgestellt, nein, die Evolution hat da überhaupt nichts getan. Zwischen Neandertaler und dem Menschen vor 200 Jahren, unseren Großeltern, gibt es keine Veränderung. Die Veränderung kam erst im späten 19. Jahrhundert, als wir anfingen, im Sitzen Auto zu fahren, im Sitzen zu sitzen und viel zu liegen und eben keine...
Im Sitzen zu sitzen. Nee, ja, das ist genau. Schön.
Früher, als wir noch im Stehen gesessen haben, da war alles besser.
Ja, als wir noch... Nee, Moment. Das, so doof ist das gar nicht. Früher haben wir im Hocken gesessen. In der Hocke. Und die Hocke ist wiederum auch eine ganz andere Nummer. Das heißt, die Evolution der Wirbelsäule hat... Es gab keine Evolution, also jedenfalls nicht in diesem Punkt, aber diese Veränderung der Krümmung im Lendenwirbelsäulenbereich, die uns am Ende so wehtut, ist keine Veränderung der Evolution, sondern wirklich eine Veränderung der letzten 100-200 Jahre durch unser Verhalten. Und das kann man in der Wirbelsäule von Verstorbenen sehen.
Okay, das heißt aber, wir müssen ja irgendwie diese Kaputtheit der unteren Wirbelsäule weitervererbt haben oder ist es einfach bei jedem Menschen aufs Neue, dass es kaputt geht und wir eigentlich noch so die schöne Neandertaler-Wirbelsäule haben?
Du kommst mit der gesunden Neandertaler-Wirbelsäule auf die Welt und du verboxst es dann im Laufe der Jahre.
Aber das ist doch dann keine Evolution, das ist doch dann mechanische Beanspruchung. Ach so, okay, ja.
Genau, das ist doch keine Evolution, das ist sozusagen eine Reaktion der weichen Teile, also der Muskeln, der Bänder, der Bandscheiben, die tatsächlich diese andere Krümmung hervorrufen. Und das führt dann zu einem maximalen Hohlkreuz da hinten im Steißbereich, im Lendenwirbelsäulenbereich. Und das führt dann eben tatsächlich zu den Schmerzen, unter denen ja ganz, ganz viele leiden.
Und das hast du nicht, weil du jeden Tag mit deinen Hühnern unterwegs bist?
Nein, das habe ich nicht, weil irgendwie meine Schmerzrezeptoren wahrscheinlich kaputt sind. Ich habe meine Sitzhaltung ist, ich habe übrigens, also die Konsequenz daraus wäre ja jetzt tatsächlich zu sagen, wir müssen uns mehr bewegen. Das ist so.
Ja.
Ich habe ein lustiges Beispiel aktuell von gestern Abend. Ich war gestern Abend in der Elbphilharmonie in Hamburg, die übrigens lange nicht so schön ist wie die Philharmonie in Berlin. Wirklich nicht.
Vielen Dank. Dafür klingt sie auch nicht so gut in Hamburg. Also da,
genau.
Nicht, da
sehr, genau. Sie klingt.
Das ist nochmal konsequent.
Ich glaube, sie ist deutlich kleiner und irgendwie ist sie auch nicht schöner. Dafür ist sie teurer. Also eins haben die Hamburger schon.
Ja, immerhin.
Und das Interessante war, was mich total überrascht hat, es war, der Dirigent hieß Kurenzis, das ist ein Superstar der neuen, also unter den Dirigenten, ganz junger Mann, und er ließ seine Musiker im Stehen spielen.
Mhm.
Das habe ich so noch nie gesehen. Aber die Cellisten sitzen natürlich, aber die Bläser, die Geiger und so, die mussten alle stehen.
Aha.
Und man konnte ganz wunderbar beobachten, und das ist, also der macht das ja nicht wegen der Gesundheit seiner Spieler, aber man konnte sehr schön beobachten, wie beweglich die waren. Der erste Geiger, der hüpfte bei einigen Passagen richtig durch, also das sah wirklich komisch aus. Aber es wirkte sich ja auf sein Geigenspiel positiv aus, würde ich behaupten. Mhm. Und wenn man ironisch wäre, würde man sagen, so ein bisschen, dann würde man sagen, im Grunde macht er das auch gesundheitlich total richtig. Er lässt sich die Leute bewegen. Die sitzen nicht, die stehen, hüpfen und gehen ein wenig. Und das ist das, was wir tun sollten. Nicht nur, wenn wir eine Sinfonie spielen, sondern auch, wenn wir im alltäglichen Leben. Wir müssen diese Bänder, wir müssen die Muskeln trainieren.
Und wenn sie sitzen, dann wenigstens hocken.
Genau, im Hocken sitzen, im Gehen stehen, im weiß ich nicht was. Also auf jeden Fall die Beweglichkeit auch der Lendenwirbelsäule trainieren, das wirkt wirklich gegen Schmerzen.
Ich finde es schön, wir können jetzt unseren Kindern mal sagen, ihr wisst gar nicht, wie gut sie haben. Früher haben wir im Stehen sitzen müssen. Oder andersrum.
Arzt und Medizinjournalist und Podcaster, Dr. Magnus Heyer.
Neandertaler.
Ja, über unser Kreuz mit dem Kreuz. Vielen Dank, schönen Ostern dir. Ciao.
Euch auch. Ciao.
Ciao. Kreuzfahrtschiffe. stehen im Kreuzfeuer. Nicht nur, weil viele Destinationen darunter empfindlich leiden. Wir denken nur mal an Venedig. Nicht nur, weil bei, sagen wir mal, Infektionsherden an Bord ganz schnell mal so ein ganzes Schiff durchseucht ist, sondern vor allem, weil sie einen gigantischen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Das wissen wir ja alle. Dass in Zeiten menschengemachten Klimawandels das nicht die beste Werbung ist, das können wir uns denken. Und die Kreuzfahrtgesellschaften, denen ist das natürlich bewusst. Jetzt behauptet TUI Cruises kurzerhand, wir werden klimaneutral. Wie das klappen soll oder ob das vielleicht Greenwashing ist, das besprechen wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Schönen guten Morgen und frohe Ostern, Markus.
Schönen guten Morgen, Markus.
Schönen guten Morgen und frohe Ostern.
Das klingt jetzt im ersten Moment mal nach, gut, dann pflanzen wir halt ein paar Bäume, aber bis wann will denn die TUI Cruises klimaneutral werden? Was ist denn da die Idee?
Bis 2050, das ist die Idee, die dahinter steckt. Und im Grunde müsste man sagen, dass die TUI wirklich klimaneutral werden möchte, weil Klimaneutralität bei Kreuzfahrtschiffen gibt es durchaus schon.
Okay.
Die wird aber erzielt durch Kompensationszahlungen. Also das heißt, die zahlen dann, die spenden dann ganz, ganz viel Geld an Projekte, die Klimaneutralität eben wieder ausgleichen oder herstellen wollen und behaupten dann auch, dass sie klimaneutral werden. Das ist natürlich ein Problem, weil das eigentliche Grundproblem, die Verwendung von Schweröl in Kreuzfahrtschiffen, damit nämlich nicht gelöst wird, sondern man hängt sich halt das Feigenblättchen vor. Und die TUI sagt jetzt, wir wollen aber tatsächlich das erreichen und das geht eigentlich nur durch die Umstellung des Treibstoffes. Also die Schiffe müssen tatsächlich schwerölfrei werden.
Jetzt mit Gasturbinen oder was ist die Idee oder wirklich schon Solar und Wind?
Ich glaube, da muss einer Pellets schaufeln, damit es wirklich klimaneutral wird.
Ja, die Problematik, also letztendlich wird das nicht funktionieren. Also die Industrie sagt auch immer wieder, wir versuchen es, wir wissen aber nicht wie. Das auch immer sehr sympathisch ist, abgesehen davon. Die Problematik ist, es gibt durchaus alternative Treibstoffe, die nicht fossil sind. Ja, zum Beispiel gibt es synthetisches Flüssiggas,
ja.
Es gibt auch Bioethanol.
Man könnte mit Wasserstoff fahren, oder?
Auch das, also all das ist theoretisch da. Aber erstens, um die Menge herzustellen, die wir benötigen, um all diese Kreuzfahrtschiffe auch tatsächlich anzutreiben, da hätten wir eigentlich schon vorgestern anfangen müssen, damit zu arbeiten, um das herzustellen. Also das wird so schnell gar nicht funktionieren. Die Schifffahrtindustrie sagt, naja, wir haben auch das Problem mit den Motoren. Wir wissen ja gar nicht, ob die Schiffsmotoren, die jetzt eben auf Schweröl getrimmt sind, das überhaupt umsetzen können. Das heißt, im Zweifelsfall müssten wir bei allen Schiffen nachrüsten. Wir müssten neue Motoren einbauen. Das dauert Zeit, das kostet Geld und damit sind wir eigentlich beim Hauptfaktor bei der ganzen Geschichte, weil auch die Treibstoffe werden deutlich teurer sein. Das heißt, die Preise werden sich, so sagen Experten, erhöhen um 35-40%. Und das mutet man natürlich niemandem zu, insbesondere nicht, nachdem das Geschäft jetzt langsam nach Corona endlich wieder anläuft. Ja, wie man jetzt.
Aber müsste jetzt nicht die Kreuzfahrtindustrie diese bittere Pille einfach mal schlucken, auf 10 oder 20 Jahre Verlust schreiben, auf Elektro umstellen und eben auch auf dann klimaneutrale Stromerzeugung, also aus nachhaltigen Energien, um überhaupt ihre ganze Branche zu retten? Weil erstens wird ja irgendwann sonst keiner mehr mitfahren oder wir brauchen keine Kreuzfahrtschiffe, weil überall die Meeresspiegel sowieso angestiegen sind.
Dann brauchen wir sie umso mehr.
Auf meinen Pfahlbauten, da muss ich doch nicht noch aufs Meer raus, da bin ich doch auf dem Meer.
Genau. Das ist dann umgerüstet dazu. Ja. Also das, was du gerade gesagt hast, das gilt eigentlich für ganz viele Industrien, die das immer sich nur als Lippenbekenntnis betreiben, dass man sagt, Mensch, verzichtet doch mal auf einen Anteil eures Profites. Ihr müsst ja nicht auf einen gesamten Profit verzichten, sondern verzichtet doch auf ein bisschen und beschleunigt damit den Prozess. Problem ist, dass du, wenn du sowas mal zu Gehör bringst, dann heißt es immer, nee, das ist ja nicht unser Geld, was wir dafür nehmen würden. Das ist ja das Geld der Aktionäre. Die sind ja alle börsennotiert. Und wir können ja nicht einfach jetzt Geld verwenden, was den Aktionären gehört in der Ausschüttung, um damit irgendwas Gutes oder Umweltschonendes zu tun.
Also eigentlich schon, glaube ich. Ne? Als ich das letzte Mal ins geltende Recht geguckt habe, kann man genau das tun.
Also die Leier hört man seit 15 Jahren, ja, dass es immer wieder das Gleiche kommt. Die Frage ist natürlich, ja, eben jetzt geht das Geschäft los. Jetzt wollen sie erstmal alle wieder rein. Man muss die Verluste der letzten 2 Jahre ausgleichen, wo nichts gelaufen ist. Deswegen erwarte ich nicht, dass da irgendwelche Investitionen in diese Richtung getan wird. Ja. Und wenn das dann erstmal wieder angelaufen ist, alle haben sich dran gewöhnt. Und gerade der Konsument ist ja auch so ein wankelmütiger Geist. Ja. Natürlich, knapp 40% der Deutschen sagen, ja, also ich möchte sauberes Reisen und ich möchte nachhaltiges Reisen. Bezahlen möchte keiner dafür, weil nur 6% sagen, ich wäre auch bereit dafür, ein bisschen mehr Geld und nur ein bisschen mehr Geld auszugeben. Hm. Also Anspruch und Wirklichkeit in unserem Konsumverhalten liegen da auch sehr, sehr weit auseinander. Also das wird gerne hochgekocht. Das ist tatsächlich so ein bisschen, ja, wir versuchen, wir machen, wir tun. Klimaneutralität ist ja was Wichtiges. Das ist übrigens auch in anderen Feldern so. Also Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur klimaneutral, das heißt ja auch fair und gerecht und sozial. Diese ganzen Schiffe fahren nach wie vor unter maltesischer Flagge. Warum? Damit man Steuern sparen kann. Ich meine, Steuern zahlen in dem Land, wo sie anfangen, hat ja was mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Nee, lassen wir mal. Es sind andere Umweltstandards unter Malta möglich oder müssen anders angehalten werden. Auch die sozialen Standards sind nicht so streng wie unter anderen Flaggen. Also da ist ganz, ganz viel Greenwashing durchaus mit dabei.
Aha. Okay, das ist ja ein bisschen ernüchternd leider. Also insofern nicht drauf
einfallen. Sagst du deine 12-wöchige Kreuzfahrt wieder ab?
Genau. Oder eben im Ruderboot. Über die Pläne die angeblichen Pläne der TUI Cruises, ihre Kreuzfahrtflotte klimaneutral zu machen, bis 2050. Irgendwie, wir wissen noch überhaupt nicht, wie es überhaupt gehen kann, sprachen wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt, der sehr wohl weiß, wie es gehen könnte, vermute ich zumindest. Man muss einfach investieren. Ne? So. Mehr zum Thema gibt es wie immer unter www.marketing-mit-2k.de. Markus, vielen Dank und dir noch einen schönen Ostersonntag.
Euch auch, schöne Feiertage. Bis dann.
Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Unser Thema heute ist Kreuz.
Ja, die Wahrnehmung von Religion und Kirche verändert sich. Auf der einen Seite Abkehr von der institutionellen Kirche, auf der anderen Seite immer wieder religiöse Fundamentalisten, die gegen Wissenschaft, Freiheit und andere Religionen kämpfen. Wie sich die Religionen in diesem Spannungsfeld entwickeln können, das hat Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume in seinem Buch Rückzug oder Kreuzzug besprochen, das im Patmos Verlag erschienen ist. Und genau darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen am Ostersonntag. Wunderschönen guten Morgen, Michael.
Hallo, guten Morgen, frohe Ostern und frohes Pessach.
Ja, alles Gute auch für dich. Michael, jetzt ist die Frage, Rückzug oder Kreuzzug, ist das für dich, gibst du am Ende die Empfehlung für die Weltreligionen in deinem Buch oder beobachtest du eher, was passiert?
Ja, also meine Aufgabe als Religionswissenschaftler ist ja das Beobachten. Aber es fragen mich jetzt schon ganz arg viele, was man daraus machen kann. Ganz knapp gesagt, hey Leute, wir leben gerade in einer absoluten Zeitenwende. Zum ersten Mal gehört seit Beginn der Zählung gehört nur noch eine Minderheit der Deutschen einer Kirche an. Da dreht sich gerade was.
Mhm. Also eher Rückzug, kann man sagen. Woher kommt denn dieser Rückzug?
Naja, es hat natürlich viele Gründe, angefangen davon, dass die Kirchen sich nicht ordentlich reformieren. Aber auch schlicht und ergreifend, es geht uns gut. Wir haben einen Sozialstaat, wir leben in Sicherheit. Das merkt man jetzt ja gerade wieder. Wenn man selber das Gefühl hat, man braucht Kirche nicht unbedingt, dann treten die Leute zum Beispiel einfach zurück, wenn sie das erste Gehalt bekommen. Wir haben also die stärksten Austritte bei den Mitte-20-Jährigen, wenn sie dann nachher Geld bekommen und sagen, das will ich nicht bezahlen. Das heißt aber nicht, dass das Christentum verschwindet. Die Leute begehen weiter den Sonntag, die feiern Weihnachten, die feiern Ostern. Es entwickelt sich eher so ein Kulturchristentum. Das kennen wir im Judentum und Islam schon länger. Da sind auch nur wenige Leute in den Synagogen oder Moscheen Mitglied. Die meisten leben es eher so kulturell. Und das entwickelt sich jetzt auch gerade beim Christentum.
Jetzt wollen wir mal nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, so ein Kulturjudentum oder von mir auch ein Kulturislam. Aber wenn die Kirchen jetzt ein Interesse hätte, sagen wir mal, die Situation wieder zu ändern, du hast gesagt, da dreht sich was. Was sollten die denn tun? Bei der katholischen Kirche würde ich zynisch sagen, vielleicht erstmal irgendwie die Missbrauchsskandale aufklären. Aber was können die Protestanten tun? Die ganze Sache einfach billiger machen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass, wenn man den Leuten dann noch Gründe gibt, also hier Zölibat, sexueller Missbrauch, Vergeudung von Finanzen, dann treten Leute natürlich aus. Also erstmal müsste die Institution sagen, es geht hier um den Glauben, die Spiritualität, die Religiosität und nicht um die Institution. Da wäre quasi schon die Aufgabe drin. Bei der evangelischen Kirche ist das Problem tatsächlich, dass man sich immer so ein bisschen im Windschatten bewegt hat. Man hat sich rausgehalten. Man ist so ein bisschen mitgeschwommen, aber es ist kaum ein eigenes Profil sichtbar. Wir merken, dass die Leute sagen, die Kirche und gar nicht mehr unterscheiden zwischen evangelisch und katholisch. Mhm. Genauso sagen immer mehr die Religion und werfen dann Judentum, Christentum und Islam auch in einen Topf. Wird also ziemlich spannend, dass die Leute sagen, nee, Religion oder Kirche brauche ich nicht mehr und gar nicht mehr so genau unterscheiden, welche genau.
Jetzt heißt dein Buch ja Rückzug oder Kreuzzug. Gibt es denn auch eine Religion, die eher in Sachen Kreuzzug unterwegs ist?
Ja, leider gibt es die in allen Religionen, das ist sogenannte Dualismus. Die sagen dann, die ganze Moderne, das ist alles falsch, wir schotten uns ab, wir haben viele Kinder, wir ziehen uns quasi zurück aus der modernen Welt. Das haben wir zum Beispiel bei den Ultraorthodoxen in Haredim in Nordamerika oder den christlichen Amish. Und die wachsen sehr, sehr stark, also auch durch Kinderreichtum. Und deswegen, glaube ich, ist die Religionsgeschichte nicht einfach vorbei. Es bricht eher so die Mitte zusammen. Nicht die Radikalen auf der einen Seite und die ganz säkularen oder Antichristen auf der anderen Seite, die wachsen. Die Mitte, die hat es gerade schwer.
Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man darauf antworten will, also auf diese, sagen wir mal, Kulturen, die sich dann vielleicht auch abschotten, die sagen, die Moderne ist gar nichts für uns. Ich meine, mittlerweile wissen wir ja sogar, es gibt selbst mordende Buddhisten, das hätten wir früher nie gedacht hier und so. Aber wo liegt denn sozusagen der Schlüssel, um da rauszukommen? Liegt der in einer Reform der etablierten Religion? Liegt der einfach im Humanismus? In beidem vielleicht? Was glaubst du?
Der liegt natürlich bei 2-1.
Nein, also danke.
Wir müssen alle einfach Verantwortung übernehmen für unser Leben. Ob wir religiös, spirituell sind oder nicht, wir können unser Denken nicht mehr abgeben. Wir müssen jetzt alle sozusagen beginnen, selber zu denken und selber eine Meinung zu bilden. Wir können nicht mehr nur einfach mittrotten. Und da sehe ich schon auch eine Hoffnung drin, dass es doch immer mehr Menschen gibt, die sagen, ich schaue mir das an und ich bilde mir eine eigene Meinung dazu. Es reicht nicht mehr dafür oder dagegen zu sein. Das ist vielleicht die eine große Chance, die wir haben. Deswegen bin ich auch sonntags immer wieder so gern bei euch.
Über sein Buch Rückzug oder Kreuzzug sprachen wir mit dem Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume, der sich gerade auf einem Kreuzweg in den Alpen befindet. Viel Spaß beim Wandern, lieber Michael.
Deswegen hat es vielleicht ein bisschen geknistert akustisch, aber Michael, ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal für das Lob. Und wir müssen an dieser Stelle aber doch nochmal eins richtigstellen. Ein Interview bei 2-1 ersetzt nicht die Lektüre des Buches. Also das wäre dann vielleicht dann doch noch ein guter Vorsatz.
Bitte holen Sie das nach, genau. Liebe Hörerinnen und Hörer.
Liebe Grüße aus den Alpen in den Norden. Macht's gut.
Tschüss. Frohe Ostern. Ciao.
Tschüss. Frohe Ostern.
Sie hören 2-1. Thema heute ist Kreuz. Ja, und seit auf das Jahr genau 50 Jahren fahren junge Menschen mit Hilfe des Interrail-Tickets kreuz und quer durch Europa. Ja, warum das Interrail-Ticket eingeführt wurde und wie sich das Reisen von damals bis heute verändert hat, das besprechen wir jetzt mit Historiker und Soziologen Professor Dr. Hasso Spode. Er ist Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus der TU Berlin und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen und frohe Ostern, Herr Spode.
Ja, frohe Ostern, meine Herren.
Guten Tag, Herr Spode. Was wollte man denn mit der Einführung des Interrail-Tickets erreichen?
Ja, es hatte zwei Aspekte, nicht? Der eine Aspekt war kommerziell. Der Bahntourismus war stark rückläufig. Mhm. Leute fuhren mit dem Auto oder sonst irgendwas. Und da wollte man auch diese junge Klientel wieder reinkriegen. Das ist aber sozusagen der langweilige Aspekt.
Ja.
Der interessante Aspekt ist der politische. Man wollte Europa als konkreten Erfahrungsraum eigentlich erst herstellen dadurch. Mhm. Wir haben heute jetzt so ein ähnliches Projekt mit Erasmus, wo wir quer durch Europa Leute zum Studium durch die Länder schicken. Das ist natürlich eine ganz grandiose Idee gewesen. Und noch grandioser ist, dass es tatsächlich gelungen war, zu diesem Zeitpunkt schon 20 Länder da unter einen Hut zu kriegen. Das waren die ersten Gründungsländer von Interrail, waren 20 Länder. Mhm. Und darunter übrigens auch Ungarn. Also als einziges Ostblockland
ja.
Konnte man auch nach Budapest mit Interrail.
Ich kann mich dunkel erinnern, so ziemlich genau vor 30 Jahren sind irgendwie Schulfreunde von mir dann in Sommerferien Interrail machen gefahren. Fand ich super spannend. Wir sind ja damals auch selber viel, wenn es so Schüleraustausch gab, sehr lange Zeit mit der Bahn unterwegs gewesen. Wie sind die gereist, die jungen Menschen damals? Also ich sag mal, meine Kumpels, das war so klassischer Rucksacktourismus. War es das, worum es ging?
Ja, natürlich. Also Rucksacktourismus ist übrigens eine ganz alte Geschichte. Also das ist ja nur nichts, was da in den 70er Jahren erst entstanden wurde. Mhm. Aber es hat sich sozusagen sozial verbreitet und war ein richtiges Ideal geworden. Wir ziehen jetzt mal rum und da gab es bestimmte Orte, da weiß ich, Goa, auf Kreta dann Matala, wo sich dann diese Rucksacktouristen auch gesammelt haben. Das war schon so ein Habitus in den 70er, 80er Jahren, man zieht einfach mal so durch die Gegend und wird sehen, wo man ankommt.
Mhm.
Und zwar frei nach den, das ist ja nach den Romantikern, nicht? Nehmen Sie Säume, Spaziergang nach Syrakus,
mhm.
oder eben noch deutlicher Eichendorffs Taugenichts, der dann per Anhalter mit der Kutsche fährt.
Mhm. Und jetzt ist es so, dass es gibt natürlich heute immer noch Leute, die so reisen und trotzdem im Großen und Ganzen hat sich das verändert bei den jungen Menschen. Was hat sich da alles geändert?
Ja, das ist, wir sind natürlich in einer Zeit, wo wir alles stärker kontrollieren und planen. Also der Trend geht hin zu einer stärkeren Formalisierung. die, teilweise muss man ja die Tickets heute vorbuchen, also Sitzplatz buchen. Das gab es ja früher gar nicht. Man konnte nicht mehr, kann nicht mehr jetzt überall spontan, ach, den Zug nehme ich, egal, fährt der nach rechts oder links oder nach Nord oder Süd, geht nicht mehr. Und der zweite Trend ist, die Komfortansprüche steigen. Das ist unglaublich. Man kriegt jetzt auch Interrail-Ticket für die erste Klasse. Also diese Rucksack mit Schlipsträgern und Bankern da in der ersten Klasse, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Aber gut, also es gibt diesen Trend zur stärkeren Formalisierung und zu mehr Komfort.
Aber woher kommt der? Geht es darum, dass es uns allen auch zu Hause besser geht? Weil ich habe immer so den Impuls, wenn ich schon in Urlaub fahre, dann will ich es dann mindestens so gut haben wie zu Hause.
Haben Sie den Impuls?
Ja.
Den habe ich überhaupt nicht.
Ach.
Ja, natürlich steigen die Komfortansprüche insgesamt. Ja? Mhm. Was früher Luxus war, ist heute Standard, ganz normaler Standard. Nehmen Sie, wir können beliebige Dinge nehmen. Nehmen Sie die Ofenheizung. Mhm. Ja? Was das für ein Aufriss war, die Wohnung warm zu kriegen. Und nur die ganz Reichen hatten eine Zentralheizung. Jetzt haben wir alle eine Zentralheizung. Also die gesamten Komfortansprüche steigen. Das ist zum einen. Und zum anderen steigen auch die Sicherheitsansprüche. Mhm. Alles muss heute geplant und geregelt sein. Man will keine Überraschungen eigentlich mehr wirklich erleben. Aber das macht ja gerade den Urlaub aus. Ja? Also ich persönlich, Sie sagen, Sie wollen es genauso schön.
Ich sage nicht, ja, dass es genauso sein muss.
Der Herr Oswald ist, erstens fühlt er sich sehr jung und ist eine verwöhnte Bazille. Und zweitens, wollte ich aber noch fragen, Herr Pode, was könnte man denn jetzt machen, wenn die jungen Leute so anspruchsvoll mit erster Klasse, Interrail und so? Es gibt ja immer mehr Alte als Junge. Vielleicht sollten wir einfach die Seniorentickets billiger machen. Und ich glaube, auch für die älteren Semester ist es auch ganz gut, nochmal rauszukommen und sich Europa anzusehen, oder?
Auf die Idee sind die Macher von Interrail auch schon gekommen.
Okay.
Die Altersbeschränkung ist aufgehoben.
Also die können auch noch mit 70
Interrailer werden. Nochmal auf diesen Sicherheitsanspruch. Ja. Wer fährt denn jetzt mit dem Auto noch ohne Navi los? Ja? Also Hasso Spohle macht das. Aber und auch das Handy. Wer macht jetzt heute nochmal einen spontanen Besuch bei Freunden? Der geht einfach hin und klingelt an der Tür. Das passiert ja heute nicht mehr. Es wird alles vorher über WhatsApp, ja, kann ich jetzt kommen, ist das, passt es dir und so weiter und so weiter. Also diese ganze Sicherheit und das hat unglaublich zugenommen und meines Erachtens engt uns das im Leben immer mehr ein. Es gibt sehr schöne Studien, die zeigen, wie der Aktionsradius von Kindern geschrumpft ist. Dramatisch. Die Helikoptermütter passen immer auf, was der Kleine da oder die Kleine gerade macht. Mhm. Und stellen Sie sich mal so um 4 Uhr vor eine Grundschule. Da haben sie eine ganze Parade von SUVs, ja, wo die Mamis dann ihre kleinen Kinder abholen. In noch vor 10, 15 Jahren sind die doch alle zu Fuß da hin und her gelaufen. Die können auch zur Schule gehen. Aber diese Einengung, ich weiß nicht, gerade da wäre Interrail jetzt eine gute Sache, wenn es noch weiter expandieren würde als Gegenreaktion nach eben Eichendorffs Taugenichts. Ja, ich will nicht wissen, welcher Schornstein mir heute Abend raucht und was ich noch Schönes erleben will. Also man muss auch wieder die Spontanität reinkriegen ins Leben.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket, aber zackig. Das empfiehlt der Historiker und Soziologe Professor Dr. Hasso Spohde. Er ist Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus der TU Berlin. Herr Spohde, vielen Dank und für Sie noch einen tollen Ostersonntag.
Dankeschön, gerne.
Dankeschön, ciao. Ciao. Unser Thema heute ist Kreuz. Gilt es eigentlich als Schwarzfahren, wenn der Fahrkartenautomat kaputt ist? Darf ich jemandem eine Parklücke freihalten? Muss mein Vermieter Haustiere erlauben? Es gibt Dutzende Rechtsfragen, über die wir im Leben stolpern und bei denen wir als Laien nicht genau sagen können, ob wir jetzt mit unserer Einschätzung, unserem Bauchgefühl im Recht sind und ob uns vielleicht unser Gegenüber aufs Kreuz legt. Um genau das zu verhindern, hat der Medienanwalt Christian Solmecke das Buch Der Taschenanwalt geschrieben, das im Mai veröffentlicht wird. Wie gut dieser Taschenanwalt hilft, das wollen wir jetzt mit ihm besprechen. Also mit Christian. Schönen guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen, grüßt euch.
Guten Morgen, Christian. Erstens machst du jetzt deine gesamte Berufszunft arbeitslos und zweitens kann man dich verklagen, wenn der Tipp nicht stimmt, der da drin steht in dem Buch.
Beides nein, kann ich direkt sagen. Ist ja klar, dass man mit einem 300-seitigen Buch nicht das gesamte Recht abdecken kann. Und insofern geht es nur darum, dass wir insgesamt den Menschen mal so ein bisschen Rechtsgefühl mitgeben wollen. Es ist ja leider so, dass ich in der Schule überhaupt kein Rechtsgefühl habe oder belerne.
Ja.
Oder ein Recht, ja. das heute in humorvoller Art und Weise.
Ich hab gerade das Gefühl, dass das On-Air-Gefühl gerade leidet aufgrund einer schlechten Verbindung.
Dreh dich mal wieder zurück. Ich glaube, du hast dich gerade aus dem Netz rausgedreht, lieber Christian.
Genau. Aber erzähl mal da draußen, jetzt vielleicht hier.
Ja, schon besser, schon besser. Erzähl uns mal, gibt es denn Fälle, bei denen wir Nicht-Juristen, also die meisten Menschen, uns besonders häufig aufs Kreuz legen lassen von Leuten, die es nicht so gut mit uns meinen?
Tatsächlich ist mir so ein Fall sogar selbst letztes Mal passiert. Da habe ich in zweiter Reihe geparkt, um meine Hemden aus der Reinigung abzuholen, komme zurück mit den Hemden und grinsend steht schon so ein Fahrradpolizist da und sagt, macht 35 Euro. Da sage ich zu ihm sowieso, zweite Reihe parken kostet doch nur 30 Euro. Ja, sagt er, aber es sind 5 Euro extra, weil sie noch Warnblinklicht anhatten, ohne Gefahrensituation. Ja, und wenn man sowas weiß, dann weiß man, zweite Reihe parken bitte künftig immer ohne Warnblinklicht. Oder wo auch einige abgezockt werden, war so eine Webseite Vornamen heute. Da musst du plötzlich ein Abo von 19,99 Euro im Monat bezahlen, nur um immer die besten Vornamen zu sehen. Ja, also man sieht gar nicht, dass man einen Abo-Vertrag da abschließt. Also die sind auch alle mächtig aufs Kreuz gelegt worden, die da reingefallen sind.
Aber sag mal, bei dem Fahrradpolizisten, da konntest du dann nichts machen? Da hast du gerade noch mal versucht, irgendwie 5 Euro zu sparen sozusagen. Aber du selbst ein Christian Solmecke kommt da nicht drum herum.
Ja, das Problem war, glaube ich, der kannte mich sogar. Wir haben auch einen YouTube-Kanal und du sagst, ach, Herr Solmecke, ja, war ja schlecht, dass Sie hier noch in zweiter Reihe mit Warnblinklicht parken. Nee, ich habe dann brav die 35 Euro bezahlt, wollte bar zahlen, geht ja heutzutage auch nicht mehr bei der Polizei, aber seht ihr mal, wie lange ich nicht mehr angehalten worden
bin. So, wann beginnen denn die ersten Rechtsfragen des Lebens? Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, in der Schule haben wir damit noch nichts zu tun. Los geht's dann wahrscheinlich direkt danach, oder?
Nee, los geht's im Mutterleib, ehrlich gesagt. Das ist schon so viel, viel eher. Man fragt sich nämlich, wann ist ein Mensch eigentlich ein Mensch? Direkt bei der Zeugung oder erst wenn es aus dem Bauch der Mutter rauskommt oder die Nabelschnur durchgeschnitten worden. Also tatsächlich ist es so, die Entkoppelung von der Mutter ist im Zivilrecht der Beginn des Menschseins. Also insofern gibt es da unterschiedliche Zeitpunkte. Da geht's los. Dann natürlich, wenn die Kinder noch Kinder sind, kennt man so den großen Rechtsirrtum. Eltern haften für ihre Kinder. Das stimmt aber auch nicht. Mhm. Letztens gab es einen 7-Jährigen, der hat 33 Autos mit einem Schraubenzieher zerkratzt, 66.000 Euro Schaden angerichtet. Die Eltern mussten gar nichts zahlen, weil die Eltern hatten den Jungen instruiert, dass er sowas nicht tun soll und eigentlich auch immer ganz gut auf den Jungen aufgepasst. Und da musste gar keiner was zahlen. Naja, und da sieht man also, da sind die Rechtsfragen wirklich vielfältig. Wir haben die alle drin. Und eine meiner witzigsten Sachen, die ich eigentlich drin habe im Taschenanwalt, war die Nummer, ist Sex in der Ehe verpflichtend? Und tatsächlich ist das verpflichtend, das steht so im bürgerlichen Gesetzbuch drin. Das Problem nur ist, man kann es nicht einklagen, denn wenn der Ehemann oder die Ehefrau dem dann nicht nachkommen würde, müsste man einen Gerichtsvollzieher hinschicken und der müsste, also ihr versteht schon, dass das schwierig wird und deswegen ist es zwar verpflichtend, aber nicht einklagbar. Und solche Sachen haben wir dann eben in den Taschenanwalten eingenommen.
Das läuft dann auch unter juristische Skurrilitäten, würde ich sagen. Am interessantesten finde ich kann also, wenn ich das richtig verstanden habe, erst nach der Abnabelung bin ich eine eigene Person. Das heißt, ich kann meine Eltern auch nicht verklagen für irgendwas, was mir noch im Mutterleib zugestoßen ist.
Da kommt es dann wiederum an, ob du sozusagen so eine Klage anstrengen willst nach dem Strafrecht oder nach dem Zivilrecht.
Ach so.
Nach dem Strafrecht ginge das auch schon im Mutterleib. Da geht es zum Beispiel darum, dass bei den Eröffnungswehen das Menschsein beginnt, aber auch vorher hast du schon Rechte. Also das alles haben wir ganz schön aufgedröselt, dass man weiß, wann geht es eigentlich los mit den Rechten und dann über die Schule, die Arbeitswelt, den Urlaub, die Miete und bis zum Tod hinten auch sterben, ist natürlich mit Rechtsfragen verbunden.
Der Taschenanwalt, vermutlich gerade entweder noch im Lektorat oder schon im Druck, weil im Mai im Buchhandel, halten Sie die Augen und Ohren offen, liebe Hörerinnen und Hörer, da lernen Sie was, nämlich über die Juristerei und das durchaus mit einem lachenden Auge. Dass sowas geht, lernen wir vom Anwalt für Medienrecht Christian Solmecke von der Kanzlei Wildebeuger Solmecke. Christian, vielen Dank und dir noch einen schönen Sonntag.
Sehr gerne, ebenso.
Ciao.
Ciao.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Ein guter Rat.
Wenn beim heftigen sich Schneuzen, Niesen sich und Husten kreuzen, kommt es in nasalen Zonen zu geballten Explosionen. Hier mein Rat, ganz unbesehen denen, die daneben stehen. Fragt euch nicht, was daraus werde. Werft euch besser auf die Erde.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com. Facebook ist auch schön.
Facebook.
Du bist so ein richtiger Facebook.
Achso, halt Fez. Ich hab auch Fezbock.
Na, irgendwas mit 2 auf 1 finden Sie schon.
Radio 1. Nur für Erwachsene.